SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Auch ein Acker hat eine Geschichte, heißt es im neuen Buch von Uta Ruge, Bauernland. Und von der Geschichte der Landwirtschaft erzählt die Journalistin und Autorin darin. Von der eigenen Kindheit auf dem elterlichen Hof nahe der Elbmündung, von der Geschichte ihres Dorfs bis ins Jahr 1750, von der harten Arbeit, die ihr Bruder, der den elterlichen Hof übernommen hat, heute immer noch leisten muss, trotz moderner Technik, die mittlerweile auf den Höfen Einzug gehalten hat. Bauernland, die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang. So der Titel des Buchs, und darüber sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem. Die Autorin Uta Ruge ist mein Gast. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wir liefen mit im Stall und auf dem Feld in Gummistiefeln und barfuß, immer den Eltern hinterher. So beschreiben Sie in Ihrem Buch Ihre Kindheit. Würden Sie sagen, es war eine schöne Kindheit?
Ach klar, wenn man so alt geworden ist, findet man seine Kindheit schön. Also es sei denn, es seien größere Unfälle und Schrecklichkeiten in der Familie passiert, aber das war nicht so. Doch, von heute aus gesehen sowieso, aber wenn ich andere Kindheiten, städtische Kindheiten sehe, die ohne Matsch und ohne Barfuß und ohne Gummistiefel sind und ohne Kühe und Enten und so weiter, ich habe sogar schon als Kind gedacht, oh, wir hatten eine, in der Schule war ein Mädchen, das war die Lehrertochter. Also ich habe als Kind schon gedacht, die arme Lehrertochter, die haben ja gar keine Kühe. So würde ich nicht leben wollen.
Welche sind Ihre liebsten Erinnerungen an das Aufwachsen auf dem Hof Ihrer Eltern?
Ja, das sind natürlich die Sommererinnerungen, obwohl es auch im Winter wunderschöne Tage gab und ich mich auch gerne erinnere an das Schlittschuhlaufen und an den Schnee und so weiter. Aber der Sommer, die Tage waren länger, man konnte abends länger draußen sein, nachdem man die Kühe wieder zurückgebracht hat auf die Weide, konnte man noch ein bisschen auf dem Hof sein, nicht gleich reingehen irgendwie und Federball spielen und den Cousins aus der Stadt zeigen, ja, was die Landcousinen alles können.
Ihr Bruder hat den Hof übernommen. Auch von ihm erzählen Sie viel in Ihrem Buch. Aber das Leben, das er heute führt, ist ein ganz anderes als das Leben, das Hofleben Ihrer Erinnerung. Auch ein anderes als das der Vorstellung vieler Städter. Und darüber reden wir gleich weiter in SWR 2 Tandem. Fast die Hälfte der Fläche in Deutschland wird landwirtschaftlich genutzt, aber es sind immer weniger Landwirte, die für unsere Ernährung sorgen. 1950 gab es in der Bundesrepublik 2 Millionen Bauernhöfe, heute sind es nur noch 270.000. Die Betriebe sind größer, zunehmend spezialisiert, mehr und moderne Maschinen werden eingesetzt. Die Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert. Und von diesen Veränderungen erzählt Uta Ruge in ihrem aktuellen Buch Bauernland, die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang. Frau Ruge, Ihr Bruder hat den elterlichen Hof übernommen und bewirtschaftet ihn heute und spielt eine ganz wichtige Rolle in Ihrem Buch. Er ist zu einer Hauptperson geworden, widerwillig. Denn wie Sie schreiben, ist er der Meinung, das interessiere niemanden, wie Landwirte heute leben und arbeiten. Warum sind Sie anderer Meinung?
Och, ob ich so anderer Meinung bin? Doch, natürlich.
Sonst hätten Sie das Buch nicht geschrieben.
Genau. Ich habe damit angefangen, weil ich durch das langsame Sterben meines Vaters bin ich öfter nach Hause gefahren und habe ihn sozusagen mit ein bisschen begleitet und habe dadurch den Druck mitbekommen, unter dem so eine Bauernfamilie heutzutage lebt und arbeitet. Das habe ich ein Jahr lang so stark mitbekommen, dass ich gemerkt habe, wie stark ich selber Städterin bin und Grüne bin, ohne noch besonders viel nachzudenken über diese Probleme.
Obwohl Sie aus einer Bauersfamilie kommen?
Ja, so ist das, ja.
Wie sehr unterscheidet sich denn die Arbeit Ihres Bruders heute von der, die Ihre Eltern auf dem gleichen Hof geleistet haben?
Das ist kaum noch miteinander zu vergleichen. Also man kann das mal architektonisch sich vorstellen. Das war ein großes Niedersachsenhaus, dazu eine Scheune und ein Stall und früher auch noch ein Schweinestall. Den Schweinestall gibt es schon lange nicht mehr. Aus der Scheune ist ein riesengroßer Garage geworden. Der Kuhstall oder das Niedersachsenhaus ist sozusagen mehr Wohnhaus geworden und daran schließt sich ein irgendwann tatsächlich neu gebauter Kuhstall an.
Der hochtechnologisiert ist. Also Sie beschreiben das, es gibt ja Melkroboter sogar.
Ja, aber die Zwischenstufe ist wirklich der Laufstall gewesen. Das war die große Veränderung, die schon in den 70er Jahren kam. Das beschreibe ich auch in dem Buch, die EU-Politik oder damals EWG und der Landwirtschaftskommissar Mansholt, der erste, ein Sozialdemokrat, der dafür sorgen wollte, dass die Bauern auch genug Geld zum Überleben hatte. Und da gab es eine Menge Geld für diese Art von Ausbauten und Spezialisierung. Das war eigentlich im Grunde genommen wirklich so eine Art Wende. Heute denkt man, Agrarwende soll ja wieder in die andere Richtung gehen. Es soll alles wieder kleiner und möglichst biologisch und so weiter werden. Das war die Wende in Richtung sozialdemokratische Landwirtschaftspolitik, die aber ökonomisch abgesichert sein sollte. Mhm. Viele Bauern mussten aufgeben zu der Zeit. Es gab Proteste gegen Mansholt. Aber die überlebten, wurden größer. Damit wurde diese Entwicklung schon eingeläutet.
Aber trotz dieser Technisierung, der Intensivierung der Landwirtschaft, wie schwierig ist es für Ihren Bruder, heute den Hof wirtschaftlich zu führen, damit auch eine Familie zu ernähren?
Das ist sehr schwer geworden, und zwar aus dem schlichten Grund, weil die Agrarsubventionen eigentlich die Rohstoffe, das ist ja heute alles hochverarbeitet, die Nahrungsmittel und die Rohstoffe, die von den Bauern produziert werden, die Einkaufspreise werden gering gehalten und durch die Subventionierung können sie überhaupt noch weitermachen. So muss man das sehen. Und die Großmolkereien haben großes Interesse daran, dass die Milch möglichst billig eingekauft wird.
Und gleichzeitig stehen die Landwirte häufig in der Kritik, also wenn es um Umweltschutz geht, um die Düngung der Felder, um große Viehbestände, die wegen der Größe der Herde dann auch gar nicht mehr auf die Weide getrieben werden können, eben diese Intensivierung der Landwirtschaft, ohne die aber Landwirte nicht überleben können. Und Sie beschreiben Ihren Bruder, wenn er davon erzählt, mit so einer Knurrigkeit, die man dann aber auch, wenn man es liest, schon nachvollziehen kann, dass er darüber verärgert ist. Wie sehr kränkt Sie das, obwohl Sie mittlerweile auch zu den Städtern gehören, dass dieser Imageverlust der konventionellen Landwirtschaft?
Ja, der empört mich inzwischen immer mehr, je mehr ich mich damit befasst habe. Es ist schwer zu sagen, was war denn vorher das Bild der Bauern? Ich glaube, das Bild der Bauern ist immer sehr an der Realität vorbeigegangen. Es gab eine Heroisierung in der Nazizeit. Es gab die Romantisierung bäuerlichen Lebens, die aber gleichzeitig immer mit knallharter Realität sozusagen wenig zu tun hatte. Und ja, dann gab es eine Zeit lang Ruhe, würde ich fast sagen. Es wurden zwar immer weniger Bauern, aber man merkte das nicht so. Und dann kam plötzlich die Naturschutzbewegung, möchte ich ruhig mal so sagen. Das heißt, wir, die Gesellschaft, merkte, uns gehen bestimmte Erholungskomponenten der Ländlichkeit verloren. Und merkten irgendwie, oh, da ist ein großer dicker Mähdrescher, oh, es gibt gar keine Feldrinder mehr, oh, jetzt gibt es sogar nur noch Mais. Was ist denn da passiert? Und dann kommen die Horrormeldungen, Insekten sterben, Artenvielfalt geht zurück und so weiter. Und da hat sich, nachdem die Industrie, die Chemieindustrie, praktisch schon ihre Schuldigkeit getan hatte, das heißt, die Luft ist besser geworden, die Flüsse wurden gereinigt von bestimmten Abwässern, darauf wurde die Aufmerksamkeit auf die Landwirtschaft gelenkt.
Aber dann aber auch mit einem negativen Bild gleichzeitig.
Absolut. Ja. So wie das Negativbild der Industrie war, wo man nicht mehr geguckt haben, ach guck mal, eigentlich machen die unsere Klamotten, ne? Und eigentlich machen die Energie, die wir alle verbrauchen. Da gab es ja auch keinen Zusammenhang, in den man sich selbst gestellt hat. Das ist das Entscheidende. Man selbst gehört quasi nicht dazu.
Wie Ihr Bruder dann an einer Stelle sagt, aber Hauptsache eure Kühlschränke sind voll.
Ganz genau, ganz genau. Und wenn wir uns das genau angucken, diese Entwicklung, die Textilindustrie ist ausgewandert nach Asien, ja. die Kohleindustrie in gewisser Weise auch da. Es wird weiter mit fossiler Energie noch zumindest eine Zeit lang gearbeitet werden. Auch das wird auswandern. Also das heißt, wir verlagern die Schmutzarbeit in andere Kontinente. Und mir scheint, wenn wir nicht aufpassen, wird das auch mit der Landwirtschaft geschehen. Für die Leute, die genug Geld haben, wird der Konsum teurer, biologisch, organisch produzierter Lebensmittel so das sein, was man macht, was man sich leisten kann. Und der Rest wird die Billigprodukte aus Osteuropa und Afrika womöglich kaufen.
Ihr Neffe will den Hof irgendwann übernehmen.
Nein, er hat ihn doch schon. Und zwar, weil es eine GbR gibt. Das ist ein kluges Vorgehen der modernen Bauern, die Erben sozusagen früh genug einzubeziehen und wirklich entscheiden zu lassen.
Aber also, er ist Landwirt, er will auch weiterhin Landwirt sein. Kann es trotzdem immer noch ein Traumberuf sein, trotz der Widrigkeiten?
Er würde sagen, auf jeden Fall. Das Einzige, was sie brauchen, sind höhere Preise für die erzeugte Milch in diesem Fall, ja.
Die Journalistin und Autorin Uta Ruge ist heute Abend mein Gast. Bauernland, die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang, heißt ihr aktuelles Buch, mit dem sie unsere Sicht auf die Landwirtschaft kritisch in den Blick nimmt und eine Lanze bricht für die Menschen, die unter zunehmend frustrierenden Bedingungen unsere Lebensmittel produzieren. Und aufgewachsen auf dem Lande sind auch Sie, Frau Ruge. Und
ich muss ein bisschen bremsen an der Stelle mit aufgewachsen auf dem Lande. Wir sind ja eine Flüchtlingsfamilie von Rügen und wir waren 4,5 Jahre in der Stadt. Als ich aufs Land kam, war ich schon fast 5 Jahre alt. Und eine Freundin von mir, die wirklich im Münsterland groß geworden ist, die sagt, naja, so richtig vom Lande bist du ja nicht.
Ihr Vater war Landwirt auf Rügen und ist in den Westen geflohen, als die Betriebe kollektiviert wurden und dann nach 4 Jahren in einer Stadt am Niederrhein hat er gesagt, ich brauche jetzt wieder einen Hof. Und den hat er dann in der Nähe von Cuxhaven gefunden. Warum dort?
Naja, die Vorstellung, wenn man von Rügen kommt, ist man nah am Meer und man will wieder in die Nähe des Meeres. Das ist ein gewisser Menschenschlag vielleicht auch. Und trotzdem war es für ihn etwas erschreckend, eine vollkommen andere Landwirtschaft, ein vollkommen anderer Boden, nämlich Moorboden, das kannte er überhaupt nicht, bewirtschaften zu müssen. Und sein Lieblingsstück Land war ein Stück Pachtland, gepachtetes Land mineralischen Bodens, wo man wirklich Acker betreiben konnte, Ackerwirtschaft, ja. Das hat er am meisten gemocht, aber es half gar nichts. Er musste am Ende doch Milchwirtschaft betreiben.
Ja, also Landwirtschaft ist nicht gleich Landwirtschaft. Also das auf Rügen ist eine andere Landwirtschaft gewesen, die er von früher kannte.
Vollkommen anderer Boden. Ja, konnte man Zuckerrüben, Weizen, dafür braucht man schweren Boden. Das gibt's bei uns oben auch in der Marsch, ja. Wenn ich sage bei uns, also würden sich die Marschbauern ja empfindlich getreten fühlen, weil die sind was ganz anderes, ja, die Marschbauern. Aber zum alten Kreisland Hadeln gehörten auch die Moorbauern dazu. Hm.
Sie sind in den 50ern dort groß geworden, haben sich aber dann für ein Großstadtleben entschieden. Also Sie haben Germanistik und Politik studiert, als Journalistin gearbeitet, über 10 Jahre in London für die internationale Zeitschrift Index of Censorship gearbeitet und mittlerweile leben Sie in Berlin. Wie sehr hat Sie dennoch Ihre Kindheit und Jugend auf einem Bauernhof bis heute geprägt?
Ja, ich glaube, man ist so oder so von seiner Kindheit, ohne es so richtig zu wissen, in welcher Weise ist man geprägt. Aber wenn ich es fast ein bisschen polemisch sagen sollte, würde ich sagen, wir vom Lande sind geprägt von Arbeit und arbeiten können, auch wirklich, und das Schätzen von Kenntnis und Verantwortung übernehmen. Ich meine, das ist fast schon, wie wollte ich sagen, also to a fault, sagt man im Englischen. Also das geht manchmal zu weit gewissermaßen, ja. Verantwortung für alles und jedes quasi zu übernehmen. Wenn ich sehe, da ist ein Kalb krank. Ich meine, ich kam von der Schule und ging durch das Niedersachsen-Gebäude, erstmal durch den Stall, dann in den Wohnteil. Und da sah ich sofort, ich verkündete immer sofort in der Küche irgendwie, das und das Kalb ist krank, das hat Durchfall, da müssen wir irgendwas machen und so weiter. Also dieses Hingucken, etwas sehen, wahrnehmen und sofort sagen, da müssen wir jetzt was tun. Ich glaube, damit wächst man wirklich auf und das geht auch nicht weg.
Sie beschreiben in Ihrem Buch auch sehr schön den Dorfzusammenhalt, also wie sich gegenseitig geholfen wurde, weil man sich auch gegenseitig helfen musste.
Natürlich.
Ist das auch Geschichte oder findet man das immer noch auf dem Land?
Das findet man immer noch unter den Bauern, muss ich sagen. Es ist für die anderen schwerer, das mitzumachen, weil sie empfinden das, glaube ich, als Pflicht, der sie nachzukommen hätten. Und da wehrt man sich ja gleich innerlich. Sowas will man dann irgendwie gar nicht. Bei den Bauern ist es nach wie vor auch ein Moment von aufeinander angewiesen sein. Also mit großer Schlagkraft beispielsweise an Erntetagen fährt man eben mit so und so viel Treckern los und alle bei einem. Und am nächsten Tag oder übernächsten Tag macht man dasselbe bei dem anderen und man spricht sich ab. Man hat auch Maschinen gemeinsam und man kauft sich unter Umständen denselben Melkroboter, weil der ruft bei einer Störung nämlich eine Nummer an. Und wenn man selber nicht kann, weil man weg ist, dann ruft er die Nummer, programmiert man die Nummer des Nachbarn ein. Der kennt sich dann aber auch aus mit der Maschine und kann da auch eingreifen.
Wie würden Sie den Zusammenhalt in Ihrer Familie beschreiben? Also Sie haben ja immer den Kontakt zum Hof gehalten, egal wo Sie gelebt haben.
Ja, das ist mir so selbstverständlich. Ich weiß irgendwie gar nicht, was ich da so richtig... Also wir hatten eine sehr schwer kranke Mutter beispielsweise und da haben wir uns weiter drum gekümmert. Auch wenn ich woanders gewohnt habe, habe ich mich damit befasst sozusagen. Und ich weiß nicht, ob das das Bäuerliche an uns war oder das Typische von Flüchtlingsfamilien, die einfach enger zusammenbleiben müssen auch in gewisser Weise. Es hat ja immer mit einem gewissen objektiven Druck zu tun. Fragen Sie mich doch mal zum Weltzusammenhang oder zum Komma.
Zum Komma?
Das Buch heißt nicht Bauernland, sondern es heißt Bauern, Land. Genau. Und warum das Komma? Das Komma ist dafür da, weil die Bauern waren nicht immer die Besitzer ihres Landes. Im Gegenteil, die tätigen Bauern waren sehr, sehr häufig entweder Leibeigene oder Pächter. Jedenfalls besaßen sie dieses Land nicht. Erst mit der sogenannten Bauernbefreiung Mitte des 19. Jahrhunderts wurden sie zu Hofeigentümern. Und dann kann man eine Zeit lang von Bauernland sprechen. Aber jetzt, fürchte ich, ist die Entwicklung wieder so, dass die Bauern, die ein Land bewirtschaften, immer weniger die Besitzer dieses Landes sind, weil immer mehr Bauern aufgeben und dann verpachten. Das heißt, die jetzt bewirtschafteten Flächen sind sehr oft gepachtetes Land. Das heißt also, es gibt einerseits die Bauern und es gibt das Land.
Man hört schon raus, Sie haben sehr lange dafür recherchiert. 5 Jahre lang haben Sie an diesem Buch gearbeitet, Bauernland. Und der Untertitel Ihres Buches, Frau Ruge, die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang, deutet schon darauf hin. Dieses Dorf im Landkreis Cuxhaven in der Nähe der Elbemündung und der Nordsee, ehemaliges Moorland, das ist nicht das Ende der Welt. Das ist mittendrin.
Ja, genau. Denn wie gesagt, jeder Acker hat seine Geschichte. Und so ist das zu meinem großen Erstaunen sehr deutlich geworden während meiner Recherche, dass die großen europäischen Mächte, nämlich Frankreich und England, in der Konkurrenz zueinander, haben sie sich unmittelbar auf unser Dorf sozusagen ausgeweitet. Das eine ist, das war das Kurfürstentum Hannover, war in Personalunion der britische König. Damit waren wir sozusagen fast britisch, nicht ganz, aber es war eine ganz starke Verbindung. Aber dann die Franzosen haben gekämpft gegen die Briten und sie haben Napoleon nach der Konsolidierung der Revolution hat Norddeutschland besetzt. Wir gehörten eine Zeit lang zu Frankreich. Und das habe ich wirklich in den Kirchenbüchern unserer kleinen Gemeinde gefunden, wie da die Pastoren angeben, hiermit übergeben sie die Kirchenbücher an die Mairie von Ilienwort. Also das Rathaus wurde auch auf Französisch bezeichnet. Und das Also ich kann mal einen Sprung machen und sage, später waren dann die großen Weltmächte, Sowjetunion und USA. Wie hat sich das eingeprägt oder ausgeprägt im Land oder im Dorf vielmehr? Ja, nach Amerika sind sehr viele ausgewandert. Das heißt, in unserem Dorf gab es wirklich Haus für Haus amerikanische Verwandte. Mhm. Und die kamen manchmal auch zu Besuch, sodass man sie mitbekam. Und natürlich die Sowjetunion, ein viel traurigeres Schicksal sozusagen, dass viele Bauernjungs als Soldaten in Russland fielen. Und das begann auch schon mit Napoleon, weil die napoleonische Armee, die nach Moskau zog, bestand zu einem großen Teil aus deutschen Soldaten.
Mhm. Wo haben Sie noch recherchiert?
Naja, das Niedersächsische Landesarchiv, da gibt es die Stelle in Otterndorf, im Kranichhaus, ein wunderschönes Archiv. Dann gibt es die Stelle in Stade und natürlich Hannover. Und wie das so ist, die Hierarchien setzen sich immer durch. Die großen Archive greifen sich die interessantesten Dokumente. Aber ich habe überall sehr interessante Dokumente. Ich habe bei einem Nachbarn, der hat eine Hofchronik geschrieben. Das war etwas. Dann gab es die Schulchronik. Da wurde immer auch Landwirtschaftliches aufgeschrieben. Und Gespräche natürlich mit den Alten im Dorf.
Hm. Was hat Sie überrascht bei den Recherchen?
Ja, ganz vieles irgendwie. Also ein besonders schönes Dokument, das hat mich umgehauen. Einen 10-seitigen handschriftlichen Brief auf das Ansinnen der Obrigkeit in Hannover, Listen zu erstellen für Rekruten im Kampf gegen die Franzosen, schrieb die Ständeversammlung Land Hadeln, und da ist der erste Stand die Marschbauern, die zweite die anderen Bauern und die dritte erst die Bürger gewesen, ja, schrieb einen langen Brief, warum das Blödsinn ist, dass sie Soldaten werden sollen und dass sie unheimlich schlechte Soldaten sind, dass sie ganz schnell krank werden von dem schlechten Essen da zum Beispiel und dass sie sofort desertieren alleine deshalb schon.
Also sie haben quasi den Wehrdienst verweigert.
Sie haben sich nicht verweigert, aber sie haben einen Gegenvorschlag gemacht. Sie haben gesagt, es wäre doch viel besser, wenn wir hier für den Küstenschutz sorgen.
Ja.
Und das ist frei von jeglichem sogenannten Patriotismus, Nationalismus, gibt's da überhaupt nicht. Die haben für ihre Leute gesorgt.
Das ist ein ganz eigener Ethos.
Fantastisch.
Eine Erkenntnis Ihres Buches bzw. Ihrer Recherche ist ja auch die, es wurde fast immer über Bauern geschrieben. Sie selbst haben also in der Geschichtsschreibung gar keine Stimme. Warum ist das so?
Naja, ich meine, sie waren natürlich sehr, sehr lange Analphabeten, ne? Durch die Volksschulen, wirklich wahrhaftig Volksschulen, ist das natürlich dann verändert worden. Also auch da gibt es ein Stück Recherche des Schulwesens sozusagen. Wann wurde überhaupt die Schulpflicht eingeführt? Und zwar in welchem Land? Wann in Sachsen? Wann, ne? So unterschiedlich. Und dann, ich habe das auch auf den Dokumenten gesehen, es gab noch Dokumente, die ich sehen musste, da haben die Bauern Kreuze gemacht, statt ihren Namen zu schreiben.
Weil sie nicht unterschreiben konnten.
Genau, sie konnten. Und dann aber, sagen wir, 20 Jahre später konnten sie ihren Namen schreiben. Das ist wunderbar, sowas zu sehen, wie sich in den Dokumenten sozusagen ein Stück Bildungsgeschichte dann auch abbildet.
Ist das eigentlich bis heute so geblieben? Also die Diskrepanz zwischen der Außen- und der Selbstwahrnehmung von Landwirten, die wird ja in Ihrem Buch sehr deutlich. Also dass es immer noch ja über die Landwirtschaft geschrieben wird und nicht den Landwirten selbst die Stimme gegeben wird, dass sie für sich sprechen können dürfen.
Das ist wahrscheinlich wirklich durch die neuen Medien jetzt anders geworden, ja. Es muss nicht nur geschrieben werden, sondern es können Bilder gezeigt werden über WhatsApp und so weiter. Die neue Bewegung Landschaftsverbindung, die jetzt sehr aktiv geworden ist, die funktioniert über WhatsApp-Gruppen auch vorbei an den alten Repräsentationen des Bauernverbandes, der Mühe darin hat, diese an den Hierarchien vorbei agierenden Bauern anzuerkennen. Das finde ich eine sehr interessante Entwicklung. Aber natürlich sind sie auch wesentlich besser gebildet jetzt. Das ist klar. Und es ist insgesamt gesellschaftlich ja nicht mehr so, dass nur noch die Herren sozusagen den Diskurs bestimmen. Ja, wenn Horaz oder Vergil, ja, das ist ja eine ganz alte Geschichte, wenn die über ihr Gütlein auf dem Lande sprechen oder über das Land sprechen, dann kommen sie aus der Stadt aufs Land und dort kommen sie zu sich selbst. Da können sie Gedichte schreiben, so hat Horaz das auch ausgedrückt. Wer kann in der Stadt Gedichte schreiben? Nein, das geht nicht.
Aber das erleben wir ja heute auch wieder, dass Städter aufs Land gehen, dort ihr kleines Ferienhäuschen haben oder auf einem Bauernhof Urlaub machen, der dann irgendwie eher so eine Idylle darstellt, aber nicht wirklich vom wahren Landleben zeugt.
Naja, was ist das wahre Landleben? Sie leben nicht vom Land, sie leben auf dem Lande. Das ist der große Unterschied. Wenn ich vom Land leben muss, dann habe ich ein anderes Verhältnis zur sogenannten Natur. Ich kann es auch nur noch so genannt nennen, weil was ist Natur? Was ist für uns als Bauern, wenn ich das in diesem Fall mal so sagen darf, ist Kultur der kultivierte Boden. Und so ist es ja auch mal entstanden. Etwas wird in Kultur genommen. Das ist der Ausdruck für Urbarmachung. Ne?
Die Journalistin und Autorin Uta Ruge ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. In ihrem aktuellen Buch Bauernland zeichnet sie ein sehr genaues Bild davon, wie Landwirtschaft heute aussieht. Und das passt, Frau Ruge, nicht so ganz zu den Stereotypen, die vielleicht viele Städter im Kopf haben. Woher kommt eigentlich dieses romantisierte Bild vom guten Kleinbauern auf der einen Seite und dieses Feindbild vom Industriebauern auf der anderen Seite?
Woher das kommt, das hat wahrscheinlich relativ wenig mit Erfahrung zu tun als mit Medien. Das eine ist die Schulfibel sozusagen gewesen oder das Kinderbuch, wo es den Bauernhof gibt, ja, mit 2 Pferden und 10 Hühnern und 3 Schweinen und so weiter, ein paar Kühen und ein paar Schafen vielleicht noch, alles so schön aus Holz und so. Und dann gibt's die Stofftiere, das sind Tiere, das sind richtige Kuscheltiere und so. Und dann gibt es eine Tierrechtsorganisation, die einbricht in Ställe und dort aufnimmt. Und das wird dann 1:1 von Fernsehsendern übernommen. Und da sehen wir grauenvolle Bilder von gequälten Tieren. Das ist jetzt mal ganz extrem nebeneinander gestellt. Und was sollen wir damit machen? Mhm. Wir möchten das eine, wir möchten, dass das eine wahr ist und das andere möglichst nicht wahr ist. Aber uns wird gesagt, genau das ist die Realität. Und dann sind wir natürlich erschüttert und werden sofort Mitglied bei den Tierrechtlern.
Wir möchten gerne den Kleinbauern zurück, also den Hof, auf dem Sie in den 50er Jahren groß geworden sind. Aber ist das noch möglich, 50 Hektar Land oder 50 Kühe im Stall?
Ja, wollen wir mal in die Zukunft gucken. Wäre das schön, wenn das möglich wäre? Ich glaube, es wäre schön, wenn Bauern wirklich von kleineren Betrieben leben könnten. Kleine Betriebe wären vielleicht, also mein Bruder hat 130 Kühe, das ist ein kleiner Betrieb heutzutage, ja. Oder ja, vielleicht ein mittelgroßer, ich will ihm auch nicht.
Aber können seine Kühe noch auf die Weide?
Nein.
Er ist schon zu groß, als dass er sie auf die Weide treiben könnte.
Ja, wie viele Menschen arbeiten auf dem Hof. Wenn ich das wollte, wenn ich die auf die Weide treiben wollte, dann müsste ich erstens riesengroße Zäune gegen die Wölfe bauen, weil die Weidehaltung auch im Norddeutschland und ich glaube in Brandenburg zum Beispiel auch stark erschwert worden ist durch die Wiederkehr des Wolfs. Da sind wir sofort in den wunderbaren Widersprüchen, ne, mit denen die Welt so lebt. Ja, wir sind nicht nur gegen Massentierhaltung, wir sind auch für die Wölfe, wir sind gegen den Mais und wir wollen aber Biostrom. Ne? Das sind so diese Widersprüche, mit denen wir umgehen müssen. Ich will die gar nicht lächerlich machen. Ich gehöre mit dazu. Ich bin impliziert. Jeder von uns ist impliziert und hätte gern das eine. Das ist dieses, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ne? So funktioniert der Mensch sozusagen.
Aber es gibt ja auch ganz konkrete Vorschläge. Also am vergangenen Wochenende haben in Berlin unter anderem auch Landwirte für eine Agrarwende demonstriert. Und da lautet eine der Forderungen, Agrarsubventionen nur noch für Höfe, die Tiere gut halten, Umwelt und Klima schützen und eben nicht mehr Subventionen gemessen an der Fläche, um auch das Hofsterben zu stoppen. Also im Moment ist es ja so, dass wer viel hat, kriegt auch viel Subventionen. Ist das eine gute Idee, das zu ändern?
Ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber viel besser finde ich noch die Idee, die Bauern selber zu fragen. Insofern finde ich das gut, wenn also diese Bauern mitmachen und so. Da denken die sich sicher was dabei und wissen auch was darüber. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge Nebenerwerbslandwirte auch. Die treten ja in der Stadt auch gerne mit den kleinen Treckern auf. Die großen Trecker, das sind ja auch wieder die Bösen, ja. Das sind ganz subtile kleine Dinge, die da geschehen, ne? So ganz unter der Haut. Ja, aber das möchte ich besonders betonen, fragt die Bauern. Holt die Bauern an den runden Tisch, fragt sie und dann gibt ihnen die ökonomische Möglichkeit, die Lösungen wirklich in die Tat umzusetzen, die man gemeinsam als die besseren erkannt hat. Naturschutz können die auch, aber es muss bezahlt werden. Und wer das bezahlt, wenn es nicht der Verbraucher ist, und tatsächlich, meiner Ansicht nach, müssten sämtliche Lebensmittel mindestens doppelt so teuer sein. Das ist nicht besonders sozialverträglich. So, und dann müssen wir uns überlegen, wer bezahlt es? Bezahlt es durch Umverteilung, und nichts anderes sind letztlich auch Subventionen? Bezahlt es durch Umverteilung die Gesellschaft? Bezahlt es über Steuergeschichten der Staat und so weiter?
Ja. Nun haben wir auch viel darüber gesprochen, dass Städter ein verzerrtes Bild von der Landwirtschaft haben, dass die Außen- und die Fremdwahrnehmung eine ganz andere ist. Wie kann man das ändern? Also ist das auch ein zentrales Anliegen Ihres Buches, dass diese Kluft vielleicht sich ein bisschen minimiert?
Ja, ich bin nicht so vermessen zu glauben, dass ein Buch oder auch mehrere Bücher da so wahnsinnig viel Auswirkung haben kann und können. Aber natürlich, das ist das, was ich machen kann. Ich kann hinhören, ich kann aufzeigen und ich kann versuchen, die Widersprüche, auf die ich stoße, darzustellen und nicht zu versuchen, sie künstlich schon mal gleich irgendwie aufzuheben. Es ist extrem komplex, dieses Feld, ein weites Feld, ja. Ist ja auch schön, wie die Felder in der Sprache noch existieren. Es ist wirklich sehr, sehr komplex. Es gibt eine Gesellschaftlichkeit da drin. Mein Anliegen war, glaube ich, wirklich zu sagen, dem Diskurs, die Diskurshoheit der Naturschützer, ich will das mal so polemisch mal sagen, an die Seite zu setzen. Es gibt nicht nur Pflanzen und Tiere und den Boden, es gibt auch die Menschen, die mit all dem arbeiten. Und aus dem hat sich historisch eine Beziehung ergeben, die zum Teil auch vielleicht in falsche Richtung gegangen ist und die meinetwegen geheilt werden muss. Aber dazu gehören auch die Konsumenten und die müssen auch sich anschauen, welche Rolle wollen sie spielen.
Bauernland, die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang. So heißt das Buch von Uta Ruge, die heute Abend mein Gast war in SWR 2 Tandem. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen.
Redaktion der Sendung hatte Nadja Ode und ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.